Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Schlag doch bitte eure Bibeln auf zur Offenbarung, Kapitel 9. Offenbarung, Kapitel 9. Ich lese aus Offenbarung 8, Vers 13 an und dann in Kapitel 9 hinein. Offenbarung 8, ab Vers 13. Hierauf sah ich einen Adler, der hoch oben am Himmel flog, und hörte ihn mit lauter Stimme rufe: Weh denen, die auf der Erde leben, weh ihnen, wenn die letzten drei Engel ihre Posaunen blasen, weh ihnen, denn dann werden noch furchtbarere Dinge geschehen. Daraufhin blies der fünfte Engel seine Posaune. Ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde herabgestürzt war. Diesem Stern wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund hinunterführt. Als er den Schacht zum Abgrund aufschloss, quoll Rauch heraus wie aus einem riesigen Schmelzofen und erfüllte die Luft. Sogar die Sonne wurde davon verdunkelt. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, denen die Fähigkeit gegeben war, wie Skorpione zu stechen. Sie schwärmten über die ganze Erde aus, doch wurde ihnen ausdrücklich verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen oder anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen, und zwar alle diejenigen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn trugen. Töten durften sie zwar nicht, aber sie bekamen die Macht, ihnen 5 Monate lang qualvolle Schmerzen zuzufügen. Schmerzen, die so unerträglich sind wie der Stich eines Skorpions. Während dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das Aussehen der Heuschrecken erinnerte an Pferde, die für die Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, was wie eine goldschimmernde Krone aussah, und ihre Gesichter glichen Menschengesichtern. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie die eines Löwen. Ihr Rumpf war wie mit Eisen gepanzert, und ihre Flügel machten einen Lärm, als würde ein ganzes Heer von Pferden und Streitwagen in den Kampf ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie der Schwanz eines Skorpions geformt und mit einem Stachel versehen. Mit diesem Teil ihres Körpers verursachen sie die Qualen, denen die Menschen 5 Monate lang ausgesetzt sein werden. Der König dieser Heuschrecken ist der Engel aus dem Abgrund. Er heißt der Verderber, auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Das erste Unheil, das der Weeruf angekündigt hat, ist vorüber. Das zweite und das dritte stehen noch bevor. Lass uns zusammen noch beten, bevor wir in die Textbetrachtung gehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir auch solche Worte haben, die voll von Sinnhaftigkeit sind und tiefen Bildern und Realitäten, die sie darstellen, Herr, die wir sonst vielleicht lieber verdrängen würden, die wir sonst nicht wahrhaben wollen würden. Wir danken dir, dass du sie uns aufschließt, Herr, und uns damit konfrontierst, dass wir unser Umfeld durch deine Augen betrachten, Herr. Hilf uns, das heute zu tun und dass dein Wort im Mittelpunkt steht, Herr. In Jesu Namen. Amen. Eine vielleicht nicht so sehr beachtete Seite von der Verbannung Gottes aus dem öffentlichen Denken in unserer Gesellschaft ist die Tatsache, dass wir auch sonst an nichts Übernatürliches mehr glauben. Jedenfalls nicht so als echte Realitäten. Engel und Dämonen sind ja in unserer Gesellschaften Worte für etwas Gutes oder Böses. Schutzengel für Autos gibt's noch. Sie werden ganz putzig dargestellt. Da sagt man nicht, fürchte dich nicht, wenn du sie siehst, sondern passt schon, ja? Keine Angst vor diesen Engeln, anders als die Engel in der Bibel. Der Teufel ist eine Witzfigur in roten Strumpfhosen. Wenn Gott nicht mehr da ist, dann gibt es auch keine Bedrohung mehr durch geistliche Mächte. Und selbst in der Gemeinde, wo wir an solche Wesen ja eigentlich glauben, spielen sie eine untergeordnete Rolle in unseren Überlegungen, warum die Welt so ist, wie sie ist und wie Gott an uns dient. Wir haben in Offenbarung 9 eine Darstellung von dämonischen Wesen. Wir haben bisher in Offenbarung sehr viel gesehen, wie Engel wirken und wie Gott Engel einsetzt, um seine Gemeinde zu helfen und wie er sie einsetzt, um seinen Plan auszuführen. Und hier sehen wir, wie er dämonische Mächte loslässt auf die Menschheit. Wir werden diesen Text betrachten in 3 Punkten. Der erste Punkt ist der geöffnete Abgrund. Der zweite Punkt ist der Angriff. Und drittens die Auswirkungen. Ich fasse den Text einmal zusammen, weil er doch sehr fremd ist in der Beschreibung. Der fünfte Engel bläst in seine Trompete, sage ich jetzt. Posaune hört sich nach Musik an, Trompete ist ein Warnsignal. Und Johannes sieht dann einen Stern auf der Erde, der bereits vom Himmel herabgefallen war. Er sieht also den Sturz nicht, aber weiß um diesen Sturz Bescheid. Und daraufhin wird diesem Stern ein Schlüssel gegeben, womit der Stern den Schlund des Abgrunds öffnet. Und da sieht man schon, es handelt sich hier nicht um einen Stern aus Gas, wie wir sie vielleicht beschreiben würden, sondern um irgendeine Persönlichkeit, weil sie etwas tut. Ihr wird ein Auftrag gegeben und sie ist der Anführer aus dem Abgrund. Aus diesem Schlund steigt also zunächst nur Rauch auf, der aber so stark ist, dass die Sonne und die Luft dadurch verdunkelt werden. Und aus diesem Rauch kommen Heuschrecken hervor, denen Macht gegeben wird, wie Skorpionen zu handeln. Ihr Aussehen wird uns dann in den Versen 7 bis 11 gegeben. Und insgesamt werden die Heuschrecken dann mit personifizierenden Begriffen beschrieben. Und so ergibt sich so ein Bild von einem Heuschrecken-Streitrossheer, das auf die Erde loszieht. Und dass es eingeleitet wird mit einem Trompetenstoß, zeigt uns an, dass eine Warnung abgegeben werden soll. Das Ende kommt, macht euch gefasst. Wie in Jericho, an jedem Tag, bevor das Ende kam, die Warnung ausgeblasen wurde durch die Trompetenstöße, wird hier gewarnt, bevor das Ende kommt. Und wir haben gesehen, es ist höchste Zeit umzukehren. Und wodurch wurde diese Reihe losgestoßen? Durch die Gebete der Heiligen. Sie sind es, die diese Warntätigkeit auslösen durch ihre Gebete. Dieser gefallene Stern ist nur das Erste, was wir uns anschauen bei diesem Versen. Warum ist er zur Erde hinabgeworfen worden? Das handelt sich hier um den Teufel, um Satan, eine Beschreibung dessen. Schlag doch Lukas 10 auf. Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Lukas 10, die Verse 17 bis 20. Wir sind hier im Dienst Jesu und er beschreibt hier die Rückkehr von den 70, die er ausgesandt hatte, um die Städte vorzubereiten auf sein Kommen. Und sie kommen zurück und er sagt, und da steht Folgendes in Lukas, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Jesus hatte 70 von seinen Nachfolgern ausgewählt, die er in Zweiergruppen durch das Land schickte, damit sie sein Kommen in die Städte vorbereiten konnten. Es war ein erstes missionarisches Aussenden. Und sie kehren jetzt zurück und sagen, die bösen Geister sind uns in deinem Namen untergeben. Und seine Reaktion ist von Jesus, er sagt, er hat durch dieses Wirken gesehen, wie Satan aus dem Himmel herabgeworfen wird. Das Wirken von Jesus und von seinen Jüngern während seines Hierseins auf der Erde hat dazu geführt, dass der Satan aus dem Himmel geworfen wurde, auf die Erde. Und hier sehen wir in den Versen übrigens auch eine Anspielung auf die Skorpione, nicht? Siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Also die ganze Kraft des Feindes umfasst Skorpione und Schlangen. Vielleicht handelt es sich nicht ganz um Skorpione und Schlangen. Das ist eine Beschreibung für die ganze Macht des Feindes mit Bildern wie Skorpionen und Schlangen. Also sie werden von ihm gleichgesetzt, ja, die Macht des Feindes und die bösen Geister mit Skorpionen und Schlangen. Jesus sprach an einer anderen Stelle Folgendes in Markus 3, Vers 27. Markus 3, Vers 27. Da haben die Schriftgelehrten das Wirken Jesu, insbesondere sein Wirken, indem er böse Geister austreiben konnte, darauf zurückgeführt, dass er selbst im Auftrag des Satans unterwegs ist. Er macht gemeinsame Sachen mit ihm und deswegen kann er das. Und dann sagt er Folgendes dazu. 3, Vers 27. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat ausrauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet. Und dann wird er sein Haus berauben. Jesus kontert also ihren Vorwurf und sagt, wenn der Satan kann nicht gegen sein eigenes Reich kämpfen, sonst ist es mit ihm aus. Und er fügt hinzu, es ist ohnehin mit ihm aus. Denn es ist ein Stärkerer da, der kommt und bindet diesen und plündert sein Haus. Jesus ist der Stärkere, der den Satan bindet und so dann, wie es hier steht, wird er sein Haus ausrauben. Dies zeigt die Macht, die Jesus über Satan und sein Reich hat. Er ist ein gefesselter Feind mit einem geplünderten Reich. Und das hat er getan durch sein Wirken hier auf Erden, durch sein Erlösungswerk, dass er den Satan endgültig überwunden hat und das wird eines Tages vollendet werden. Und insofern verwundert es ja nicht in unserem Text, in Offenbarung 9, dass dort steht, dass diesem Stern der Schlüssel gegeben werden muss. Er hat nicht Zugang zu diesem Abgrund von sich aus. Jesus muss ihm den Zugang geben, denn er hat dieses Haus geplündert. Er übergibt diesen Schlüssel also nun dem Satan. Sie sind nicht eigenständig unterwegs. Der Teufel kann nur das tun, was Jesus ihm gewährt. Natürlich ist die Frage, wann hat er denn dann den Schlund geöffnet? Wann passiert das? Ich möchte daran erinnern, dass wir in Offenbarung viele Bilder und Muster haben, die sich in der Geschichte wiederholen. Also es gibt vielleicht nicht das eine Mal, wo man sagt, das ist es gewesen und das wird auch nie wieder geschehen. Aber ich möchte noch einmal in die Evangelien schauen, in Matthäus 12, die Verse 43 bis 45. Was Jesus da sagt über das Wirken der Dämonen und seinen Dienst. Matthäus 12, Vers 43 bis 45. Da beschreibt Jesus, was passiert, wenn ein unreiner Geist ausgetrieben wird. Er sagt, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert es dürre Örter, ruhesuchend, und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, böser als sich selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Das letzte jenes Menschen wird ärger als das erste. Und jetzt der entscheidende Satz, ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Jesus stellt uns hier ein Prinzip vor. Wenn ein Mensch von einem Dämon befreit wird und anschließend nicht mit einem neuen Geist gefüllt wird, mit dem Heiligen Geist, dann öffnet er sich für noch schlimmere Dämonen, die zurückkehren und Kollegen mitbringen, sodass der letzte Zustand schlechter ist als der erste. Und dieses Prinzip für einen einzelnen Menschen weitet er in dem letzten Satz aus auf eine ganze Generation von Menschen. Und er sagt, es wird euch genauso gehen. Wer sind seine Zuhörer? Die Bevölkerung Israels. Jesus wirkte über 3 Jahre in Israel und er befreite sie von der Plage dämonischer Unterdrückung. Sein Reich des Lichts vertrieb die Finsternis, die in diesem Land war. Aber sie nahmen Jesus nicht an. Sie lehnten ihn ab und sein Reich. Und darum sagte Jesus, wird der letzte Zustand schlimmer sein als der erste. All diese Dämonen, die Jesus ausgetrieben hat, die ganze Finsternis, die gewichen ist, sie wird noch 7-fach stärker zurückkehren. Wenn man sich mit der Geschichte rund um den Fall von Jerusalem 70 nach Christus beschäftigt, dann sieht man, dass die Juden dort von einer unheimlicher dämonischer Unterdrückung geplagt waren. Sie wurden buchstäblich wahnsinnig in diesen letzten Jahren und Monaten vor der Zerstörung ihres Gesellschaftsbaus. Männer, die sich angezogen haben wie Frauen, und geschminkt haben, um unter ihren Kleidern Schwerter versteckt zu halten, um zufällige Passanten umzubringen. Andere Dinge, die ich jetzt nicht erzählen möchte. Es ist grausam, wenn man da liest, was in der Stadt während der Belagerung abgegangen ist. Warum erwähne ich das? Denken wir an unser Land und unsere Gesellschaft. Wie viel Licht haben wir schon gehabt? Wie viel wurde das Evangelium in der westlichen Welt verbreitet? Mehr als in allen anderen Teilen der Welt vielleicht. Und dann denkt daran, wie systematisch versucht wird, jetzt das wieder rückgängig zu machen. Auszulöschen jegliches Andenken an Jesus, an Gott, an sein Reich, an das Evangelium. Wir leben schon so lange unter dem Licht des Evangeliums im Westen, dass wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was es bedeutet, unter der Macht der Finsternis zu stehen. Wenn man Geschichten liest von Missionaren, die in Ländern sind, wo das Evangelium noch nicht gekommen ist, sieht man die fassbare dämonische Unterdrückung oftmals sehr greifbar. Und wer weiß, was es bedeutet, das Evangelium in einer Gesellschaft sich verbreiten lassen zu haben, um dann alles zu verstoßen. Das ist ein schlimmes Prinzip, das uns hier vorgehalten wird. Eine Gesellschaft, die Licht bekommen hat, wo das Evangelium gewirkt hat und das dann verstößt, und dem steht es schlecht. Kommen wir gleich noch bei der näheren Betrachtung zurück. Als der Abgrund nun also geöffnet wird in dieser Zeit, was ich damit sagen möchte, ist, dass sich diese Dinge wiederholen können in einer Geschichte. Wir haben ein Beispiel in der biblischen Geschichte, wie sich so etwas auswirken kann, das Licht Gottes abgelehnt zu haben. Und welche Folgen das haben kann, können wir in der Geschichte sehen. Und nicht nur in dem, was ich erwähnt habe, sondern immer wieder in der Geschichte ist das eine Möglichkeit. Als also nun der Abgrund geöffnet wird hier, der Schlund des Abgrunds, steigt Rauch auf, welche die Sonne verfinstert. Und die Verdunklung der Sonne haben wir schon mehrmals gesehen in der Offenbarung bisher. Es ist ein bekanntes Bild für ein besonders heftiges Gericht, welches Gottes Kommen im Gericht ankündigt. Und der Rauch weist auf das laufende Gericht über die dämonischen Kräfte hin, die dann aus dem Abgrund entfliehen. Ich kann jetzt nicht aus Zeitgründen darauf eingehen, was das für Dämonen sind genau und warum sie dort gebunden sind. Kann man sich gerne mit beschäftigen. Aber es geht darum, dass besonders böse und starke Dämonen, die noch vor dem Endgericht hier ein Vorgericht erfahren. Also es sind besonders böse Dämonen, die ein Vorgericht erfahren. Und Satan bekommt jetzt Zugang zu den übelsten Vertretern seiner Diener, damit er sie zur Qual der Menschen einsetzen kann. Dass dieser Rauch aufsteigt und die ganze Luft verpestet, deutet an, dass dieses Gericht, das bisher auf die gefallenen Engel beschränkt war, ausgeweitet wird auf die Menschheit. Auf die Menschheit, die dem Teufel dient. Sie möchten eine Welt ohne Gott und ohne Jesus? Dann gibt es nur eine Welt unter der Macht der Hölle. Es ist ein Vorgeschmack des Endgerichts über die Menschen, ein vorzeitiges Erfüllen ihrer Sehnsucht nach einer Welt ohne Gott und ohne Unterordnung unter seinen Weisungen. Und je mehr Jesus aus unserer Gesellschaft vertrieben wird, desto mehr öffnen wir uns als Gesellschaft für dämonischen Einfluss. Wo das Evangelium verstoßen wird, bleibt einem nur der Zerstörer, wie er hier heißt, und seine Horden. Bevor wir dann zu ihrem Angriff kommen, schauen wir uns ihre nähere Beschreibung an in den Versen 7 bis 11. Ich lese vielleicht noch einmal vor, Verse 7 bis 11, die Beschreibung dieser Heuschrecken. Die Heuschrecken waren aber wie Pferde gestaltet, die zum Kampf gerüstet sind. Auf ihren Köpfen trugen sie einen Aufsatz wie Kränze von Gold und ihre Angesichter waren wie Angesichter von Menschen. Haare hatten sie so lang wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Brustharnische wie eiserne Panzer. Und das Rauschen ihrer Flügel klang wie das Getöse von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. Auch haben sie Schwänze, die denen der Skorpione ähnlich sind, und Stachel, und in ihren Schwänzen liegt ihre Macht, den Menschen 5 Monate lang Schaden zuzufügen. Als König haben sie über sich den Engel des Abgrundes, der auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollyon heißt. Also es handelt sich unstreitig, da sind sich auch alle Ausleger einig, um irgendwelche dämonischen oder dämonisch angetriebenen Wesen. Aber sie werden hier ja mit Heuschreckenbildern verglichen. Das erinnert an die 8. Plage über Ägypten. Der Herr brachte Heuschrecken in solcher Anzahl über das Land, dass es verdunkelt wurde. Dass man kein Land mehr sehen konnte vor lauter Heuschrecken über das Land. Und in 2. Mose 10, wo das beschrieben wird, da wird betont, dass die Heuschrecken alles kahl fressen. Sie lassen nichts über und entreißen Ägypten so ihre Lebensgrundlage. Sie kommen in Scharen unaufhaltsam und hinterlassen eine von Gott gewirkte Verwüstung und Leere. Man kann vielleicht einzelne Heuschrecken bekämpfen, aber aufgrund der schieren Anzahl ist man gegen ihr Tun machtlos. Und dieses Bild von verwüstenden, kahlfressenden Heuschrecken wird in Joel besonders aufgegriffen im Alten Testament. In Joel 1, die Verse 4 bis 7. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Das sind alles Worte für Heuschrecken. Also das ist damit gemeint. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint und heult alle ihr Weinsäufer über den Most, weil er weggenommen ist von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind wie Löwenzähne. Also auch hier der Vergleich von Heuschrecken mit Löwen. Und sie haben das Gebiss einer Löwin. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht, also fruchtbares Land in eine Einöde verwandelt, und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn gänzlich abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Also wie gesagt, Nager, Heuschrecke, Abfresser, Verteger, sie sprechen alle über diese Heuschrecken und was sie tun können. Es ist in Joel vielleicht etwas unklar, ob er jetzt nur über Heuschrecken spricht oder das ebenfalls als Bild dann nimmt für eine menschliche Invasion durch die Babylonier. Aber seine Beschreibung der Plage für Israels Sünde kommt der Beschreibung des Johannes doch sehr nahe. Sie kommen in Kapitel 3 in Joel gerufen durch einen Trompetenstoß. Und er kündigt den Tag des Herrn an. Er vergleicht also wie Johannes Heuschrecken mit Kriegspferden dann, die gerüstet sind zum Krieg. Also worüber Joel spricht, kann jedenfalls heute dahinstehen, denn jedenfalls in der Offenbarung ist klar, dass er nicht einfach nur bestimmte Heuschrecken meint, sondern Dämonen im Bild der Heuschrecke uns vor Augen gemalt werden. Und betont werden soll also die Eigenschaft der Dämonen, kahl zu fressen, zu verwüsten. Bei dieser Beschreibung in den Versen 7 bis 11, da benutzt Johannes viele Vergleichsworte. Er sagt ja oft, sie hatten etwas wie Siegeskränze. Er sagt, es sah ähnlich aus wie so und so. Das heißt, er ringt so ein bisschen um Worte. Was sehe ich da eigentlich? Wie kann ich das in Worte fassen, was ich da sehe? Und er nimmt das Bild einer Heuschreckenarmee, wie gesagt, die zu einem skrupellosen Feldzug bereit ist. Sie haben auf ihren Köpfen etwas wie Siegeskränze gleich Gold. Das heißt, sie haben eine Autorität, ihren Auftrag auszuführen, Widerstände zu überwinden. Aber man merkt, es ist kein Gold. Es ist ein Abklatsch, ein Abbild von Gold. Es ist Scheingold. Sie imitieren die wahren Kronen, welche nur die Nachfolger des Lammes und das Lamm selbst tragen in der Offenbarung. Sie haben Angesichter wie Menschen. Das heißt, sie haben Persönlichkeit und Intelligenz. Sie können Strategien entwickeln und klug reagieren. Sie haben Frauenhaare. Da kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht, die man gerne auch nachlesen kann. Womöglich weist es auf ihre Fähigkeit hin, ihre wahren Absichten zu vertuschen und die Menschen zu verführen zu Dingen, die sie nicht als erstes erkennen können. Sie haben Zähne wie Löwen, das bedeutet, sie sind bereit zu verzehren und sind bedrohlich. Sie haben Panzer aus Eisen, das zeigt ihre Unaufhaltsamkeit und die Zwecklosigkeit von Widerstand. Sie pflügen ihre Gegner um und die Gegenangriffe prallen an ihnen ab. Sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln und in ihren Stacheln liegt ihre Macht. Gehen wir nachher mehr darauf ein, wenn wir den Angriff betrachten. Aber Skorpione sind verknüpft mit dem Teufel in der Bibel und in der Geschichte um die Bibel herum. Wie kurz angesprochen, als wir Jesu reden oben gesehen haben, als er sagt, ich gebe euch die Macht über Schlangen, Skorpione und die ganze Macht des Feindes. Warum haben sie das bekommen? Sie gelten als besonders listig, weil sie ihre Feinde ja nicht frontal angreifen, sondern sie müssen ja ihren ganzen Körper anspannen, damit der Stachel, der hinten an ihrem Schwanz ist, über ihr Kopf hinweg auf ihren Feind kommt von oben, ja? Also ihn ins Gesicht schauen und gleichzeitig einen giftigen Schlag versetzen. Das heißt, ihr ganzer Körper, ihr ganzes Wesen muss reingesetzt werden in das, was dann zu ihrer Nahrung führen kann. Deswegen galten sie als besonders oder als ein Bild für besondere Listigkeit. Ja, sie werden auch sonst in der Literatur um die Niederschrift von Offenbarung herum verknüpft mit dem Wirken Satans. Das heißt, es zeichnet sie aus, dass sie mit einem Stich aufgrund ihrer List ihre Feinde besiegen. Darum wird dann danach hervorgehoben, dass die Heuschrecken einen König über sich haben. Die Bibel sagt explizit in Sprüche, Heuschrecken haben eigentlich keinen König über sich, sondern sind Schwarmtiere quasi. Aber diese Heuschrecken, sie haben einen König. Weist wieder darauf hin, es geht hier nicht einfach nur um Heuschrecken. Uns wird der Name mitgeteilt. Sie hören auf diesen Anführer, dessen Name auf Deutsch Zerstörer oder Verwüster heißt, auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Der Name wird uns in beiden Sprachen mitgeteilt, um zu zeigen, dass die Macht dieses Zerstörers sich erstreckt auf die Völker der ganzen Welt. Es ist nicht etwas, was nur für eine bestimmte Völkergruppe gilt, sondern er nimmt die Weltsprache und die Sprache der ersten Christen Hebräisch und sagt, das ist sein Name, damit man daran denkt, was in dem Alten Testament über Verwüstung gesagt wird und wann Verwüstung angesagt ist. Der Name wird uns überhaupt mitgeteilt, damit die Gemeinde sich nicht täuschen lässt über die wahre Natur ihres Feindes. Wir hatten ja in den Sendschreiben gesehen, welche Herausforderungen sich den Gemeinden stellen. Und er sagt, egal was euch vorgehalten wird, ob es Reichtum oder irgendwelche sexuelle Befreiung ist oder einfach nur Ruhe. Alles, was euch vorgehalten wird, um euch von Jesus abzusagen, denkt daran, es kommt von dem Zerstörer. Und wir hatten gesehen, dass es in der Gemeinde Leute gibt, die nur zum Schein da sind. Und er warnt sie hier und sagt, pass auf, denkt daran, wer dahinter steckt. Apollyon klingt auch sehr ähnlich wie einer der beliebtesten griechischen Götter in der damaligen Zeit, Apollon. Möglicherweise ist das so eine halb verdeckte, ist nicht ganz so verdeckt, ne? Aber eine kleine Warnung vor der Anbetung dieses Gottes und seiner Folgen. In unserer Welt, nach der Aufklärung, da wird die Vernunft zum Gott gemacht. Da glauben wir an sowas nicht mehr. Wir brauchen das nicht mehr, denken wir. Und wie ich schon hatte anklingen lassen, es fällt auch uns vielleicht manchmal schwer, daran zu denken, dass es diese Mächte wirklich gibt und dass sie wirksam sind und mächtig sind. Das heißt, die Dämonen, auch die Engel, können im Geheimen wirken. Sie werden nicht gesehen. Wir glauben, dass wir alles irgendwie durch Naturwissenschaft oder soziale Erklärungen erklären können. Aber wir wissen auch, was es für verrückte Ideen in unserer Gesellschaft gibt, nicht? Die Frage, was ist eine Frau? Das bringt Professoren ins Schwitzen heutzutage. Ja, wirst du rausgeschmissen, wenn du das Falsche sagst. Wirst rausgeschmissen, wenn du irgendwas sagst wahrscheinlich. Ja? Irgendwer fühlt sich immer angegriffen dadurch. Man sieht auf der anderen Seite aber auch eine wachsende Bewegung von echter dämonischer Anbetung. Und es wird schon den Kindern beigebracht, irgendwelche Traumbegleiter, die sie haben sollen, die ihnen erstmal tröstlich sein sollen und später ihr wahres Angesicht zeigen. Okkultes ist doch modern, ja. Wie oft werden solche Dinge in Serien und in Filmen als so lustigen Spaß, den man mal nebenbei machen kann, ja? Kontakt aufnehmen mit der Geisterwelt ist doch ein ganz lustiger Spaß für einen Freitagabend, ja? So wird das dargestellt. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir nicht versuchen sollen, mit dieser Welt in Kontakt zu kommen, weil sie real ist und mächtig ist. Und wir haben mit ihr nichts zu schaffen, es sei denn, Gott selbst offenbart sie uns. Wir sollen wissen, dass es sie gibt und dass so manches, was vielleicht befremdlich erscheint für uns und unerklärlich, auch darauf zurückzuführen sein kann. Auf das Wirken der dämonischen Wesen in unserer Gesellschaft. Schauen wir uns im zweiten Punkt die Verse 4 bis 6 an. Der Angriff wird gestartet. Was sollen diese Wesen tun? Es wurde ihnen geboten, sie sollten dem Gras der Erde sowie allem Grünen und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an ihrer Stirn haben. Weiter wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und die Art der Qual, die sie verursachen, war wie die eines Skorpions, wenn er einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod flieht vor ihnen. Wie also in den anderen vorbereitenden Gerichten sehen wir hier verschiedene Begrenzungen dessen, was die Dämonen tun dürfen. Sie dürfen nicht Gras angreifen, komische Heuschrecke, nichts Grünes darf gefressen werden, bitte nur auf Menschen. Sie dürfen nur 5 Monate wirken, sie dürfen die Versiegelten nicht antasten, und sie dürfen sie nur quälen und nicht töten. Also was ist der Gegenstand ihres Angriffes? Darauf schauen wir zunächst. Es sind die Unversiegelten, nicht? In Vers 4 wird ja gesagt, die Versiegelten Gottes dürfen nicht angegriffen werden. Und sonst alle. In Kapitel 7 hatten wir gesehen, was dieses Siegel ist. Da hatten wir gesehen, dass die 4 verwüstenden Winde, die Böses über die Welt bringen sollten, Unheil über die Erde bringen sollten, zurückgehalten wurden, bis Gott seine Gemeinde versiegelt hatte. Und dieses Siegel zeigt an, dass sie sein Eigentum ist. Wer sie antastet, vergeht sich an Gott selbst. Und wir haben gesehen, dass dieses Siegel die Träger davor bewahrt, ihren Glauben an Jesus Christus zu verlieren und ihrem Bekenntnis abzusagen. Sie werden ihm und ihrem Bekenntnis treu bleiben, koste es sie Leid, koste es sie den Tod. Johannes beschreibt es in 1. Johannes 5, Vers 18 so: Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wer zu Jesus Christus hat sein Eigentum gehört und wer sein Siegel auf seiner Stirn trägt, also seine Zugehörigkeit zu Jesus für jeden ersichtlich nach außen trägt, der bleibt vor diesen quälenden Horden der Hölle bewahrt. Dass diese Gruppe vor den Qualen der Dämonen geschützt bleiben, zeigt uns zudem die Stoßrichtung des Angriffes, nicht? Die Versiegelten bleiben gerade nicht vor physischem Leid und dem Tod bewahrt, Kapitel 7. Und deswegen muss die Qual, um die es hier geht, etwas sein, das sich auf ihre geistliche und innere Sicherheit bezieht. Aber es gibt neben diesen Versiegelten, die für den Feind unzugänglich sind, die nicht anzutasten sind für ihn, eine zweite Gruppe von Menschen, die diesem Angriff schutzlos ausgeliefert sind. Das sind diejenigen, die gerade nicht das Malzeichen Gottes auf ihrer Stirn tragen, sondern das Malzeichen des Satans, den sie stattdessen anbeten. Es sind diejenigen, die das Tier und sein Abbild anbeten in Kapitel 14, die sein Zeichen des Eigentums auf ihrer Stirn tragen in Vers 13. In unserem Kapitel, in Kapitel 9, Vers 20, da sehen wir nach der fünften, nach der sechsten Posaune die Beschreibung der Menschen nach diesen Gerichten. Vers 20. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, also im fünften können sie ja nicht, aber im sechsten können sie getötet werden, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Und jetzt steht die Beschreibung, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die kupfernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder. Das sind die Opfer des Angriffs. Die Anbeter der Dämonen sind die Opfer der Dämonen. Ein Ausleger bringt es so auf den Punkt. Diese Vision offenbart die tragische Ironie des Dienstes für Satan. Als Engel des Abgrunds lässt der gefallene Stern diese dämonischen Horden nicht los, um seine Feinde, die Diener Gottes, heimzusuchen, auf die er ja keinen Zugriff hat, sondern um seine Verbündeten heimzusuchen, die auf der Erde wohnen, die das Malzeichen des Tieres annehmen und sein gotteslästerliches Bild anbeten. Der Teufel belohnt seine treuen Untertanen mit grausamer Folter. Sie dienen ihm, indem sie ihre Anbetung dem auf dem Thron sitzt und dem Lamm vorenthalten und ihm schenken. Und das ist der Dank dafür. Und man merke, es gibt keine dritte Gruppe von Menschen. Es gibt nur diese zwei, die Versiegelten und die Unversiegelten. Manche versuchen, einen neutralen Boden zu betreten, wenn sie sich von Jesus absagen. Den Raum gibt es nicht. Entweder man ist dem Heiligen unterworfen oder man dient dem Teufel und seinem Herr. Und siehe da, sie haben kein Interesse an Menschen als solche. Sie können sie quälen und für sich und ihre Ziele nutzen, aber im Endeffekt quälen sie nur ihre Untertanen. Und darin ist ein klarer Kontrast zu unserem Herrn zu sehen. Er liebt uns wirklich und hat jeden von uns unterschiedlich gemacht. Mit verschiedenen Vorlieben und Fähigkeiten, Hintergründen und Beziehungen. Wir sind unverwechselbar und wunderbar gemacht. Und Jesus spricht davon, dass wir uns selbst verleugnen sollen, nicht? Damit soll aber unser Eigenwille zum Altar gebracht werden. Wenn wir das tun, dann gibt er uns aber unsere Persönlichkeit in reiner Form zurück. Und er verkündet aufrichtig, dass wir, wenn wir erst ihm ganz gehören, mehr wir selbst sein werden als je zuvor. Die Art und Weise, wie der Teufel uns für sich haben will, ist ganz anders als die Art und Weise, wie Jesus uns für sich haben will. Der Teufel möchte uns nutzen, manipulieren, alle plattdrücken, dass wir gleich sind in unserer Böshaftigkeit, weil er nichts schaffen kann selber. Er kann nur zerstören. Und Jesus möchte uns verklären in sein Ebenbild. Zu Menschen machen, wie wir sein sollten, ohne Sünde. In der Ewigkeit werden wir alle unverwechselbar individuell sein. Gott hat jeden von uns einzigartig gemacht und das wird in Ewigkeit so bleiben. Aber wir werden reine Wesen sein Alles, was uns ausmacht, wird nicht wie bei Satan plattgedrückt und für seine Zwecke und unserer Qual missbraucht. Vielmehr werden wir von Jesus erfüllt sein und somit unsere tiefste Bestimmung endlich erfüllt haben. Und davon gibt uns der Herr hier schon einen Vorgeschmack, wenn er uns erlaubt, Dinge wirklich zu genießen und unsere Gaben zu schärfen und daran Freude zu haben. Dann sind wir die Menschen, die wir sein sollten. Und der Satan, er will uns nur verderben. Er will uns so verdorben machen, wie er selbst ist. Alles, was uns als besondere Geschöpfe Gottes ausmacht, soll uns genommen werden und statt zur Freude für uns zur Qual werden und für andere zur Qual werden. Nun, worin besteht diese Qual jetzt genau, die diese Höllenbiester auslösen? Wir sehen zunächst die Zeit. Nur 5 Monate dürfen sie wirken. Interessanterweise ist das auch die Lebenserwartung einer Heuschrecke. Sie wirken ihren Terror in 5 Monaten. Was heißt das jetzt? Wir sehen also, dass die gesamte Zeit, die eine Heuschrecke wirken könnte, höchstens 5 Monate beträgt. Und diese 5 Monate werden ihnen auch gewährt. Das heißt, die dämonischen Qualen werden nicht frühzeitig abgebrochen, sondern sie werden bis zu ihrer vollen Reife gestattet zu wachsen. Und diese Qualen werden so stark beschrieben, dass die Leidenden den Tod als Erlösung betrachten, aber er flieht vor ihnen. Und das ist ein Vorgeschmack der Hölle, nicht wahr? Qualen ohne Endpunkt und ohne Tod. Johannes betont hier 3-mal, dass die Macht der Qual bei den Heuschrecken aus ihren Skorpionenschwänzen kommt. Es ist ein listiges Tier, welches durch Zuführung eines Gifts seine Opfer quält. Und um es nochmal zu sagen, da die Versiegelten von der Qual nicht betroffen werden können, können wir daraus schließen, dass es sich um einen Angriff auf den geistlichen Zustand der Unversiegelten handeln muss. Unter diese Qualen fallen falsche Lehren. Horden falscher Lehrer werden auf die Menschheit losgelassen. Und wie Jesus die Pharisäer beschreibt, sie schlachten Witwenhäuser aus. Wir kennen das, ne? Sind sie krank? Senden sie mir ihr Geld. Ich bete für sie, dann werden sie wieder gesund. Hat nicht geklappt. Dann haben sie nicht genügend Geld geschickt. Oder sie haben nicht genug Glauben gehabt. Was für eine Zermürbung ist diese Verführung? Nie an das Ziel zu kommen, ständig hinterherzulaufen und nie erfüllt zu werden. Jesus sagte Folgendes, als er über die Endzeit sprach. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Falsche Lehrer, die kommen, um Menschen zu knechten. Sogar die Auserwählten, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Wir sehen hier wieder den Schutz Gottes über die Seinen. Den Menschen wird Hoffnungslosigkeit eingeflößt. Eine zweite Qual über die Menschen, Hoffnungslosigkeit. Das sehen wir in ihrer Reaktion. Sie suchen den Tod. Ihnen wird die quälende Erkenntnis eingeflößt, dass sie von Gott getrennt sind und ein sinnloses Dasein fristen. Sie suchen ihre Zuflucht und ihre Rettung nicht in Gott, sondern in dem Tod. Und wie die Menschen im Endgericht beim 6. Siegel fliehen sie vor dem Angesicht dessen auf dem Thron und des Lammes. Sie sehen die Sinnlosigkeit ihres Götzendienstes. Sie sehen, auf was für tönende Füße ihr Leben gebaut ist. Und sie fliehen zu ihren Götzen, fliehen weg vor Gott in ihrer Hoffnungslosigkeit. Und so wie Heuschrecken ein ganzes Land kahl fressen, so ist ihr Innenleben ohne echte Erholung, ohne echte Rast, ohne echte Kraft. Es ist ein kahlgeschorenes Land, der in ihrem Innern brach liegt. Und diese Klarheit ihres Zustandes, gerichtet zu sein, wird von den Dämonen verschafft. Zu wissen, dass sie gefangen sind in einer Spirale von Sinnlosigkeit ohne Erlösung. Sie sind gegenüber der befreienden Wahrheit des Evangeliums verblendet, aber wissen, dass sie irgendwie gerichtet sind. Wenn diese Angriffe des Satans kommen, wird den Sündern klar, dass ihr Leben auf dem sandigen Untergrund des Götzendienstes gebaut ist. Denken wir nur an Menschen, die es heutzutage immer wieder und immer mehr gibt. Menschen, die meinen, sie werden im falschen Körper geboren. Dann statt, dass jemand ihnen hilft und den Irrtum aufklärt und ihnen wirkliche Hilfe gibt, wird dieser Irrtum gefeiert und gefördert. Und sie nehmen immer weitere verstümmelnde Eingriffe an ihrem gottgegebenen Körper vor, bis er zu nichts mehr gut ist. Aber die innere Ruhe, nach der sie sich gesehnt haben, sie bleibt für sie nur ein Traum. Und nach all den Jahren des Nachlaufens und des Hetzens und Hinterherlaufens, da wird ihnen wieder die Klarheit geschenkt, was sie eigentlich getan haben. Sie erkennen, was für eine Lüge sie hineingeführt wurden. Aber sie können es nicht mehr rückgängig machen. Man kann sich kaum was Teuflerisches vorstellen, als so einen Schritt gegangen zu sein und nicht mehr zurückzukommen und zu wissen, was du getan hast. Das sind verzweifelte Menschen. Und so schildert uns Vers 6 diese Menschen, die von Dämonen gequält sind, als solche, die dem Tod hinterherlaufen. Das gewöhnliche Bild von Menschen und Tod wird in Vers 6 genial umgedreht, oder? Der Mensch flieht sonst sein ganzes Leben vor dem Tod und wird schließlich doch von ihm eingeholt. Und hier ist es genau andersrum. Diese Menschen verfolgen den Tod nach Kräften und er flieht vor ihnen. Und so wird dieser Anführer seinem Namen völlig gerecht. Er ist der Zerstörer. Alles Gute, das aus Gottes Hand kommt, zu unserem Wohl, was wir nutzen und genießen dürfen nach seinen Weisungen, das wird in Satans Hand verdreht und zerstört und zur Quelle von viel Leid. Und darum wird das in Vers 12 als eine von den drei Wehrufen beschrieben. Es ist eine Eskalation des bisherigen Gerichts. War diese bisher auf die so nichtige Lebensgrundlage der Menschen gerichtet, das, was sie angebetet haben in der Schöpfung, waren sie bisher nur mittelbar betroffen. Jetzt wendet sich Gott unmittelbar den Menschen zu und legt Hand an. Langsam wird diese Schlinge zugezogen, bis das Endgericht kommt. So kommen wir da drittens zu diesen Auswirkungen. Was sind die Auswirkungen dieses Angriffs? Angesichts der Qualen und der Verführung und der scheinbaren Klarheit des Gerichts, die diese Menschen haben, da würde man vielleicht erwarten, dass sie doch Buße tun. Dass sie sich hinwenden zu Gott und dem Lamm, die allein vor den Horden der Hölle schützen können. Nein. Verse 20 und 21 sagen Folgendes. Und es erinnert uns wieder an Pharao, den Auszug aus Ägypten, nicht? Plage über Plage über Plage ohne Umkehr. 20 und 21. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, sie taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die kupfernen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Diese Dämonen, die sie quälen, sie bleiben immer noch Gegenstand ihrer Anbetung. Gott zieht in dem 5. und in der 6. Posaune diesen Vorhang zurück und lässt die Menschen schmecken, worauf sie sich einlassen. Worauf ihre Nachfolge zusteuert, wenn sie weiterhin dem Satan dienen und dem Dämonen hingegeben sind. Und die Beschränkung auf 5 Monate zeigt, dass es ein kurzes Gericht ist, dass es noch Platz gäbe, Zeit gäbe, Buße zu tun. Aber das lehnen sie bereitwillig ab. Es ist Teil der Verdunklung, die dämonischer Einfluss bringt. Dass man trotz der Demaskierung der Dämonen nicht von ihnen loskommt oder los möchte. Und so ist das menschliche Herz zusätzlich noch von dämonischen Kräften verdunkelt. Er überlässt sie also den Dämonen, die sie aus ganzem Herzen anbeten, damit sie sehen, was ihre Absichten sind, damit sie erkennen, wozu ihre Nachfolge führt. Und anstatt sich von ihnen loszusagen, entscheiden sie sich dennoch weiterhin, ihnen zu dienen. Und so steht Gott als gerecht da, wenn er das Gericht weiterhin eskalieren lässt, wenn er die Schlinge weiter zuzieht. Immer wieder ein Raum da, umzukehren und sich dem Lamm zu unterordnen. Und sie weigern sich. Die Bemerkung hier, die Götzen könnten weder sehen noch hören oder gehen, das erinnert an Psalm 115. Psalm 115, Verse 4 bis 7. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, eine Nase haben sie und riechen nicht, sie haben Hände und tasten nicht, Füße und sie gehen nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Und der wichtige Zusatz in Vers 8, ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Als Menschen werden wir wie das, was wir anbeten. Das sehen wir auch in den Folgen danach, nicht? Da wird einmal betont, sie beten weiterhin die Götzen an. Und dann, sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, Zaubereien, Hurerei und Diebstählen. Das heißt, ihre Mitmenschen quälen sie auch. So wie sie gequält sind von den Dämonen, so wie die Dämonen gerichtet sind und gequält werden im Abgrund und hinauskommen, um ihre Untertanen zu quälen, so quälen die Menschen ihre Mitmenschen. Ein gegenseitiges Übervorteilen und Morden und Töten. Sie werden wie das, was sie anbeten. Als gerichtete und gequälte Quälgeister sind sie selbst unter Gericht und bringen Qual über andere. Sie können selbst im Gericht nicht entfliehen und deswegen bringen sie möglichst viel Gericht über andere. Daraus schließen wir, Krieg mit Gott führt zu Krieg untereinander. Streit zwischen Nationen, Streit zwischen den Geschlechtern, Krieg gegen die Ungeborenen in unserem Land. Es ist der fehlende Friede mit Gott, der zu dieser dämonischen Peinigung führt und immer größere Kreise um sich zieht. Aber es gibt auch in Vers 4 diejenigen, die Gottes Siegel tragen, die geschützt bleiben vor der grausamen Qual in ihrem Innenleben, die vor dem zweiten ewigen Tod in Jesu Arme fliehen und dort Ruhe finden für ihre Seelen. Sie werden nicht angetastet und können nicht angetastet werden von dem Bösen. Und das ist in Kapitel 7 eine unzählbare Schar, eine himmlische Armee, die ebenfalls gerüstet und gemustert ist zum Kampf. Mögen wir Gott heute danken für das erfüllte Leben, das nur er uns schenken kann. Und wenn du heute den Eindruck hast, leer und ausgelaugt zu sein, kahlgefressen in deinem inneren Leben, in deinem Innenleben, dann komm zur Quelle des Lebens. Zum ersten Mal, zum wiederholten Mal. Und lass dich von ihm erfüllen. Lass Jesus dein Inneres in einen Garten verwandeln, der Frucht bringt. Lass Jesus dich in einen Baum verwandeln, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und lassen wir uns als Gemeinde zu einem Baum zusammenwachsen, der Blätter zur Heilung der Nationen trägt. Und werden wir selbst zu Strömen des ewigen Lebens aus unserem Innern, weil wir die Quelle des Lebens anbeten. Lasst uns Familien sein, wo das Leben sprießt, wo Menschen gerne hinkommen und auftanken an ihren geknechteten Seelen. Wir stehen als Nachfolger Jesu, im Gegensatz zu dem, was in Vers 21 beschrieben wird, Mord und Hurerei und Diebstahl und Zauberei, stehen wir für Leben und für Aufbau und für Erfüllung. Wir stehen gegen den Zerstörer und seine Nachfolger, die nur töten, stehen und kahlfressen wollen. Und lasst uns so zu Warntrompeten werden für diejenigen, die diesen Heiler ablehnen und sich dem Zerstörer widmen in unserer Gesellschaft. Amen. Amen. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns als deine Versiegelten beschützt vor den Qualen, die der Satan auslösen kann in dem Innenleben eines Menschen, dass wir da nicht angetastet werden können, Herr, dass du uns davor bewahrst. Hilf uns der Quelle zuzuwenden, Herr, und zu einer Quelle zu werden, dass wir den Garten, der verloren ist, Herr, in unserem Leben möglichst aufblühen lassen, dass wir zu echten Quellen werden für andere, zu Bäumen, die anderen zur Nahrung dienen können, Herr. Rette noch viele, die diese Qualen vorausschauend sehen, dass sie doch Buße tun, Herr. Dass sie gerettet werden vor deinem Zorn, dass du uns hilfst, dort ein Zeugnis zu sein. Auch für alle, die hier sind, Herr, möge jeder von uns dir nachfolgen und nicht den Dämonen, Herr. Lass uns nicht getäuscht werden über die Natur unseres Feindes, Herr. Er ist der Zerstörer und er hasst uns. Und er bringt uns weg und er möchte uns wegziehen von dir. Herr, hilf uns, ganz nah bei dir zu bleiben und in deiner Liebe uns zu laben und zu freuen, dass du unser Herr bist, dass du das Lamm bist, das alles überwunden hat und dass du uns beistehst und beschützt. In Jesu Namen, Amen.